48%. Das ist der Anteil an Erwachsenen in westlichen Industrienationen, die bereits heute eine Insulinresistenz haben und es in den meisten Fällen gar nicht wissen. Eine große Studie aus Newcastle hat gezeigt, dass fast die Hälfte davon diese Insulinresistenz auch wieder rückgängig machen können. Aber dafür brauchst du die richtigen Marker. Heute im Podcast HbA1c versus HOMA-Index, nüchtern Glucose und nüchtern Insulin. Was deine Werte wirklich bedeuten und was du dagegen tun kannst. Denn was die meisten Hausärzte nicht messen und was die meisten Lehrbücher immer noch nicht ausreichend würdigen, ist die Tatsache, dass Insulinresistenz bereits 13 Jahre vor Diabetes beginnt. Max, wie hoch ist eigentlich dein HbA1c?
Mein HbA1c weiß ich natürlich aus dem Stegreif, das ist ja klar.
Sehr gut.
5,1%.
Und dein HOMA-Index?
Den weiß ich nicht mehr.
Genau.
Aber meine nüchtern Glucose war, nee, nüchtern Insulin war letztes Mal schon sehr niedrig. Das war irgendwie zwischen 2 und 3. Einheit habe ich vergessen.
Okay. Muss ich nochmal nachschauen. Weil um genau diese beiden Werte soll es nämlich in der heutigen Folge gehen. Um Blutzuckerwerte und dabei im Speziellen um HbA1c und um den HOMA-Index. HbA1c ist natürlich sehr viel bekannter. Langzeitzuckerwert, wie er auch so schön heißt. Dann hat man sicher mal von der nüchtern Glucose gehört, man hat von dem nüchtern Insulin gehört und diese beiden Werte braucht man dann wiederum, damit man sich den HOMA-Index errechnen kann. Und der HOMA-Index, der ist vor allem in der funktionellen Medizin sehr relevant, wenn es um eine frühe Einschätzung bzw. um eine frühe Diagnostik hinsichtlich einer Insulinresistenz geht. Das ist nämlich praktisch die Vorstufe von einem Diabetes, also man ist da noch nicht zuckerkrank, aber auf jeden Fall auf der Autobahn am Weg dahin, wenn man schon eine Insulinresistenz hat. Das Schöne daran ist, dass das in sehr, sehr vielen Fällen auch einfach wieder reversibel ist. Das heißt, wenn man früh genug weiß, dass man eine Insulinresistenz hat, dann kann man viele Sachen unternehmen, viele Dinge tun, die dafür sorgen, dass die Insulinregulation im Körper wieder möglichst normal funktioniert und man nicht schnell in einen Diabetes Typ 2 hineinrutscht. Und der HbA1c selber, da geht's eigentlich schon mal los mit einer sehr intensiven Diskussion rund um den Normal- und Optimalbereich. Also ich glaube, wenn jemand Diabetes hat, hat er schon mal was von diesen Cut-Offs gehört. Wir haben es in der Uni auch gehört. Der Cut-Off, der liegt so bei 6,4 bzw. 6,5%. Vielleicht noch kurz, warum Prozent? Das ist praktisch ein Prozentwert, also der HbA1c ist ein Prozentwert, der ausdrückt, wie viel vom Hämoglobin in der Probe, die man abgenommen hat, verzuckert ist. Und der Prozentwert sollte im Idealfall niedrig sein oder möglichst niedrig sein, also irgendwo im Bereich von 5 im Idealfall. Und ab 6,5 würde man von einem manifesten Diabetes sprechen. Dazwischen passiert aber auch schon super, super viel.
Genau, und das ist so die Sache, ne? Also du hast es angesprochen, dass der Cut-Off ist bei 6,4 und bei 6,4 spricht man dann eben genau von diesem Diabetes. Davor würde man ab 6 theoretisch von Prädiabetes reden, also man ist kurz vorm Diabetes und dann unter 6 ist man eigentlich im Normalbereich. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist normal? Das ist die erste Frage, die man sich natürlich stellen will. Und auf der anderen Seite, wo will ich eigentlich hin? Ne? Und idealerweise willst du beim HbA1c, kann man sich fast denken, weil es ja im Grunde dieser Langzeitzucker ist, da willst du eigentlich so niedrig wie nur irgend möglich sein. Das heißt, je niedriger der Wert, desto besser tendenziell. Warum? Weil ein erhöhter Blutzucker eben auch dazu führt, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulin wiederum eigentlich einer der Grundbausteine, wenn es erhöht ist, für die meisten metabolischen Erkrankungen ist. Das heißt, wer mehr Insulin hat, einen höheren Insulinspiegel hat, wird höchstwahrscheinlich auch eher metabolische Probleme haben. Das heißt, Übergewicht, wir reden von Diabetes dann, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebs wird wahrscheinlich, aber Insulin auch sehr sehr, sehr relevant ist für einfach Zellwachstum, Alzheimer und generell natürlich Alter, ne? Also alle diese Krankheiten spielen natürlich dann aufs biologische Alter auch irgendwie ein. Und deswegen will man natürlich bei diesem HbA1c einfach so niedrig sein wie nur irgend möglich. Und das spielt dann wiederum sehr eng mit diesem Insulinspiegel auch zusammen. Großes Problem an der ganzen Sache ist so ein bisschen, dass du theoretisch schon einen hohen Insulinspiegel haben kannst, aber der HbA1c noch richtig gut sein kann. Und das ist so ein bisschen eine tückische Sache. Das heißt, du wirst über deinen, du kannst einen wunderbaren HbA1c haben, du bist bei 5,1, wie zum Beispiel bei mir, und mein Insulinspiegel ist aber vielleicht schon bei konstant 8 nüchtern, ne? was tendenziell schon nicht mehr so ideal ist. Also wenn du wirklich nüchtern bist, gut geschlafen hast und alles passt. Und das ist das Problem am HbA1c, dass man eben diesen Insulinspiegel, diese Insulinresistenz, die sich über die Jahre hin entwickeln kann, dass man die einfach übersehen kann. Ne? Das heißt, er kommt einfach erst ein bisschen später. Er kommt erst dann, wenn das Insulin nicht mehr so richtig hinterherkommt. Ne? Und deswegen ist es ein sehr, sehr schleichender Marker. Das heißt, wirklich einfach nur für die Langzeit eigentlich sehr relevant. Und das Insulin selber wird dann interessanter, wenn man kurzzeitig auch schauen will, okay, was ist jetzt eigentlich aktuell wirklich der Status?
Also HbA1c ist ja in einem sehr frühen Stadium eigentlich noch gar nicht relevant. Ne? Also nicht wirklich. Vor allem, weil er dann auch immer normal sein wird in den allermeisten Fällen. Was wir noch nicht ganz geklärt haben, sind so diese Bereiche. Also wenn du zum Arzt gehst und es gibt eine Blutabnahme und irgendwas bis 5,9 kommt raus, dann wird jeder Arzt sagen, ja, ist fein. Ist normal, ist ein vollkommen normaler Wert. Wenn du jetzt 6 hättest, dann würde man ja schon von diesem Prädiabetes sprechen, aber eigentlich ist dieser Anstieg vom Risiko, wirklich später mal eine kardiovaskuläre Erkrankung zum Beispiel zu bekommen und aufgrund von dieser Erkrankung dann im Krankenhaus zu landen, das geht schon sehr viel früher los. Wenn man jetzt eine Gruppe von Menschen vergleicht, die 5 bis 5,4% hat versus einer Gruppe, die 5,5 bis 5,9 hat, also eigentlich innerhalb dieses Normalbereichs, dann hat die Gruppe mit dem höheren HbA1c schon eine 12% höhere Wahrscheinlichkeit, später mal wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung im Krankenhaus zu landen. Das geht dann nochmal weiter hoch, wenn man zwischen 6 und 6,4 liegt und am höchsten ist es natürlich bei 6,5. Aber was sollte man davon mitnehmen? 5,9 ist nicht mehr gut. 5,9 mag zwar normal sein, aber es ist schon lange nicht mehr optimal. Das heißt, es läuft schon sehr, sehr viele Jahre was schief im Blutzuckerstoffwechsel, beziehungsweise ganz generell im Stoffwechsel. Und das sollte man, was den Wert betrifft, auch vor allem mitnehmen. Das heißt, wie du schon gesagt hast, wenn ich was Zuckerhaltiges esse, dann steigt der Blutzucker. Weil der Blutzucker steigt, geht das Insulin hoch und dann wird der Blutzucker wieder niedriger und im Körper läuft wieder alles so, wie es soll. Der HbA1c, der bleibt deshalb so lange normal, weil der Körper halt, wenn mehr Zucker ankommt, auch einfach halt mal nur mehr Insulin produziert. Und am Ende bleibt der HbA1c dann trotzdem noch normal, weil der Körper es ja durch diese krass hohe Insulinproduktion immer noch schafft, den Zucker in einem Normbereich zu halten. Und der HOMA-Index ist da so ein bisschen besser in der Voraussage. Aber vielleicht vorher noch mal kurz, Insulinresistenz selber, früher hat man immer gedacht, und wir haben es auch eigentlich noch so in der Uni gelernt, und das ist jetzt nicht so lange her, ne? Das ist jetzt 5, 6, 7 Jahre her, dass eine Insulinresistenz entsteht über die, also man isst immer sehr viel Zucker, es entsteht dann gewissermaßen eine Insulinresistenz, weil ich sehr viel Zucker esse, ich muss dann kompensieren, also der Körper kompensiert das dann, indem er sehr viel Insulin produziert. Das erschöpft die Bauchspeicheldrüse über die Zeit hinweg so stark, dass am Ende nicht mehr genug Insulin produziert werden kann, damit man den Blutzucker senken kann und dann habe ich einen Diabetes. Das ist das klassische Lehrbuchmodell gewesen, das ist mittlerweile aber eigentlich überholt. Es gibt nämlich ein neues Modell, was man in den letzten 10 bis 15 Jahren auch eigentlich schon, worauf man sich eigentlich auch in der Forschungscommunity, sage ich mal, geeinigt hat. Und dieses neue Modell, das funktioniert ein bisschen anders. Das bedeutet im Grunde, dass dieses hohe Nüchterninsulin eigentlich den Diabetes voraussagt, unabhängig von der Insulinresistenz. Das heißt, deine Zellen müssen noch nicht insulinresistent sein, wenn du ohnehin aber schon ein sehr hohes Nüchterninsulin hast, einfach weil die Regulation schon ein bisschen gestört ist, also gewissermaßen so ein Henne-Ei-Problem, ne? Was war jetzt zuerst da? Zuerst die Insulinresistenz oder das und dann in der Folge das hohe Insulin. Das eher neue Modell sagt, dass auch das rein hohe Insulin schon mal vor der Insulinresistenz da sein kann und dass auch das so ein bisschen der Grund für einen Diabetes sein kann. Also so ein bisschen.
Ah, okay, weil ich wollte nämlich gerade sagen, wenn du einen Diabetes hast, dann ist es häufig sogar so, dass du kaum noch Insulin hast. Also deswegen, okay, weil.
Also wenn du den Diabetes hast, schon. Ja. Also hier geht es nur um die Entwicklung von Insulinresistenz und nicht konkret um die Entwicklung vom Diabetes selber. Ja. Und da hat man das so ein bisschen umgedreht. Früher hat man gesagt, du wirst insulinresistent. Dann steigt das Insulin, weil du kompensieren möchtest und dann erschöpft sich dein Pankreas. Ja, genau. Und mittlerweile ist es so, wenn du ohnehin schon eine höhere Insulinkonzentration hast, und das kann bei uns total unterschiedlich sein, auch einfach, weil wir eine unterschiedliche Genetik haben. Ne? Es gibt Menschen mit einer Veranlagung zu einem höheren nüchtern Insulin und die haben eigentlich automatisch schon ein höheres Diabetesrisiko. So built-in, in Anführungszeichen.
Ja.
Das vielleicht noch als ein wichtiger Treiber, den man nicht vergessen darf, da kommen wir ein bisschen später noch drauf zu sprechen. Und der zweite Haupttreiber ist einfach die Ernährung, so wie wir uns ernähren. Es ist so viel verarbeitetes Zeug im Umlauf. Man isst so viel verarbeitete Produkte, verarbeitete Kohlenhydrate, sehr, sehr kurzkettige Kohlenhydrate, die den Insulinspiegel immer sehr, sehr stark steigen lassen. Industrielle Fette spielen auch noch eine Rolle. Und einfach, dass man vor 1000 Jahren schlichtweg noch keine immer verfügbare Ernährung hatte. Und heutzutage ist das zumindest in westlichen Nationen ja schon so. Man kann jederzeit essen, man kann jederzeit sich sehr, sehr ungesund ernähren. Und das führt schlichtweg dazu, dass man auch ein höheres nüchtern Insulin hat, obwohl man vielleicht noch gar keine Insulinresistenz hat. Und das ist aber wiederum auch ein sehr wichtiger Prädiktor für auch irgendwann mal einen späteren Diabetes. Wie sieht es denn mit der genetischen Komponente aus?
Ja, also es ist auf jeden Fall vererblich. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine genetische Komponente gibt. Es gibt viele Studien dazu. Manche sagen eher ja so 30%, manche eher 70% erbliche Komponente. Ich denke, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass du natürlich einen gewissen Lifestyle auch von deiner Familie mitbekommst. Das heißt, also dann ist es eigentlich keine klassische erbliche Komponente, keine klassische Genetik, aber natürlich Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, keine Ahnung, du hast halt vielleicht jeden Morgen Pfannkuchen gegessen in deiner Kindheit und eben nichts Gescheites. Dann ist es auf jeden Fall sicher nicht gut für deinen Insulinspiegel gewesen und du wirst auf jeden Fall schlechter ins Leben starten, auch wenn du als Erwachsener dann rauskommst, als jemand, der halt sich gesünder ernährt hat. Also das ist auf jeden Fall ein Fakt. Was man dann aber schon sagen muss, ist, dass es tatsächlich auch bei Zwillingen, das muss man der Genetik wieder zugute halten mehr, dass es bei Zwillingen auch sehr, sehr, sehr starke Übereinstimmungen gibt. Ne? Wenn auch nicht zu 100%, aber so zwischen 37% und 50%. Das heißt, selbst wenn dann danach unterschiedliche Lifestyles gelebt werden, ist immer noch sehr, sehr viel da, ne? Und sehr, sehr viel, was übrig bleibt. Also da ja, muss man einfach ja mit leben und manche haben halt einfach, ich sag mal, einen schlechteren Datensatz bekommen, manche einen besseren. Das ist leider so, heißt aber noch lange nicht, dass man es dann nicht auch trotzdem noch beeinflussen kann.
Ja, wie du schon gesagt hast, also diese Veranlagung, Zucker schlecht zu verstoffwechseln, also diese Neigung, die ist schon stark erblich,
ja.
Aber ob dann Diabetes draus wird, das hast du eigentlich immer noch selber in der Hand.
Genau, also Diabetes per se ist eigentlich nicht vererbbar, sagen wir mal so.
Genau, ja, sondern genau. Es geht eher um diese Veranlagung, wie man Zucker verstoffwechselt und wie gut der Körper damit umgehen kann, ob dann am Ende auch tatsächlich was daraus entsteht oder nicht. Einfach das im Hinterkopf behalten. Und wie wir auch in der Vorbesprechung schon mal, haben wir auch mal über Epigenetik geredet. Und das ist ja nicht der Bauplan, der irgendwie weitergegeben wird, sondern da geht es am Ende um die Prägung, nennt man das auch. Also, dass man eine, ich sage jetzt mal, bei Adipositas, also Übergewicht, ist das ja sehr häufig. Ne? Das ist auch nicht rein genetisch, sondern du hast aber trotzdem eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn deine Mutter oder dein Vater übergewichtig war, auch selber übergewichtig zu werden. Ja. Einfach weil die Art und Weise, wie Gene abgelesen werden, und das ist ja die Epigenetik am Ende, die wird nämlich auch zum Teil vererbt. Die ist dann zwar schon modifizierbar, aber diese Prägung, die wird initial mal mitgegeben, diese Neigung. Und beim Zuckerstoffwechsel oder bei der Glukoseverstoffwechselung ist es dann genau gleich. Aber um jetzt vielleicht nochmal tiefer in die Werte einzusteigen, die wir auch vorher besprochen hatten. Ne? Da gibt es so vier sehr, sehr wichtige Werte. Eigentlich drei, weil der Hummer-Index, haben wir schon gesagt, der wird ja eigentlich aus nüchtern Insulin und nüchtern Glukose berechnet. Das heißt, du musst drei Sachen messen, den HbA1c, die nüchtern Glukose und das nüchtern Insulin. Dann berechnet man sich aus den beiden letzteren Werten noch den Homa-Index und dann kann man eigentlich schon sehr gut zumindest abschätzen, auf welchem Weg man gerade ist, einen Diabetes zu entwickeln oder keinen Diabetes zu entwickeln. Bei der nüchternen Glukose, da ist tatsächlich wichtig, dass man auch wirklich nüchtern ist. Ne? Das steckt eigentlich schon im Namen vom Wert drin. mindestens 8 Stunden nichts essen, weil man sich da, oder was will man mit diesem Wert messen? Sehr viel vom Glukosestoffwechsel wird ja über die Leber reguliert. Also klar, das Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse produziert, aber generell sehr viel vom Stoffwechsel ist ja der Master im Grunde die Leber. Und hier schaut man sich an, wie gut die Leber in einem Fastenzustand praktisch mit dem Blutzucker zurechtkommt, ob der auch konstant niedrig gehalten kann, weil in der Nacht isst man ja nichts. Ne? Das heißt, in der Nacht fängt die Leber an, selber Glukose zu produzieren aus gespeichertem Glykogen. Und das wird dann im Grunde wieder abgebaut und zu Glukose, also zu Zucker, umgewandelt. Und das Insulin sollte diesen Anstieg, diesen nächtlichen Anstieg vom Blutzucker dann eigentlich begrenzen. Und wenn diese nüchterne Glukose hoch ist, dann weiß man, dass die Leber eigentlich schon insulinresistent ist. Ne? Weil dann produziert sie weiter Glukose und kann durch das Insulin aber nicht mehr runterreguliert werden. Das heißt, diese nüchterne Glukose, wenn die außer Rand und Band gerät, deswegen wird sie ja auch für die Diabetesdiagnostik dann am Ende verwendet, das ist schon sehr, sehr, sehr spät. Also da ist eigentlich schon ein massiver Schaden angerichtet, wenn der Körper die nüchterne Glukose nicht mehr unter Rand und Band halten kann. Ich glaube, da ist der Cut-off, ich glaube 96 Milligramm pro Deziliter. Und dann gibt es noch diesen Graubereich bis 110 oder 120 Milligramm pro Deziliter und alles darüber wäre dann schon manifester Diabetes, wenn man das an zwei verschiedenen Tagen misst. Das heißt, wenn was für die Diabetesdiagnostik tatsächlich verwendet wird, dann ist es schon ein sehr, sehr später Marker und bei HbA1c ist das ja auch so. Ne? Auch HbA1c wird für die Diabetesdiagnostik verändert.
Genau. Verwendet. Ja, genau. Also ich meine, wir haben bei beiden diesen Markern so ein bisschen das Problem, dass sie sehr, sehr spät erst ausschlagen. Ne? Nüchtern Glukose dann ja auch wiederum schon auch ein bisschen individuelles Thema. Das heißt, da hast du einfach, ja, du hast einen Marker, der wird lange super passen. Bei manchen ist er vielleicht ein Ticken höher, bei manchen ein Ticken niedriger, aber er wird lange passen und im normalen Bereich sein. Und dann auf einmal wird so dieser Moment einfach kommen. So. Und das kann dann innerhalb von wenigen Monaten sein, wo es dann einfach umschlägt. Und du auf einmal höher bist. Und das ist beim HbA1c dann wiederum auch sehr ähnlich. Ne? Es kann von einem Jahr aufs andere dann umschlagen und auch schlechter werden, ne? Weil halt einfach der Körper nicht mehr so ganz hinterherkommt. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Wert, das ist eben das nüchterne Insulin. Das hatte ich am Anfang auch schon mal so ein bisschen angerissen. Das ist ja im Grunde eigentlich die Reaktion vom Körper auf den Zucker. Ne? Und idealerweise, genau, du hast es schon gesagt, man muss nüchtern sein. Das heißt, wenn man über Nacht nichts gegessen hat, dann müsste eigentlich auch das Insulin sehr niedrig sein, weil ja eigentlich die körpereigene Produktion nur stattfindet. Und dann braucht der Körper eigentlich nicht großartig Insulin auszuschütten, außer vielleicht so eine Baseline. Ne? Das heißt, wenn man da dann auf einmal einen höheren Wert hat, dann ist das schon ein bisschen sensitiver, weil der zeigt uns ja vorher schon, obwohl vielleicht HbA1c oder nüchtern Glukose noch passen, kann es beim Insulin wiederum schon sein, dass der deutlich höher ist, als er eigentlich sein sollte. Ne? Da haben wir jetzt wirklich einen sensitiven und prädiktiven Marker, wie wir es am Anfang schon so ein bisschen klargestellt hatten. Und deswegen macht man eben heutzutage diese Mischung aus der nüchtern Glukose und dem nüchtern Insulin, weil du damit so ein bisschen beide Welten zusammenfügst. Du nimmst es dann im Grunde mal und teilst es dann durch 22,5. Ne? Und dann hast du im Grunde diesen HOMA-Index. Und wenn der hoch ist, dann hast du ein sehr klares klaren Indikator, dass da was nicht stimmt. Dass du vielleicht auch nur auf dem Weg zu einem Diabetes bist. Und wenn der niedrig ist, dann ist es auf jeden Fall auch alles sehr, sehr positiv. Ne? Das heißt, du hast einmal einen sensitiven Marker, der sofort reagiert oder sehr, sehr schnell und sehr früh schon reagiert. Und du hast einmal einen Marker, der eher ein bisschen später ausschlägt. Und beide zusammen können dann eben den HOMA-Index beeinflussen. Also insofern eigentlich ja dann der viel bessere Marker, der aber im Alltag ja eher seltener gemessen wird.
Wenn man sich jetzt anschaut, wie so eine Insulinresistenz sich entwickelt und das dann weiter zum Diabetes geht, in so einem Zeitraffer oder in so einem Zeitverlauf, dann ist es so, wenn man jetzt auf der Straße Richtung Diabetes ist, dann würde man teilweise Jahrzehnte, bevor man überhaupt eine Diagnose bekommt, schon sehen, dass das nüchtern Insulin erhöht ist. Das heißt, wenn man das nüchtern Insulin misst, das ist wahrscheinlich der sensitivste Marker, um herauszufinden, was gerade Richtung Zuckerstoffwechsel auch abgeht im Körper. Dann wäre der HOMA-Index aber wahrscheinlich auch schon leicht erhöht. Noch nicht krass erhöht, aber zumindest leicht erhöht. Ja. Dann, wenn man nur noch mehrere, so 5, 6, 7 Jahre hin zu einem Diabetes hat, dann nehmen diese Glukosespitzen nach dem Mittagessen zum Beispiel, nach dem Abendessen, nach dem Frühstück schon mal zu. Beta-Zellen werden immer weniger, die werden auch gewissermaßen erschöpft. Das ist auch immer noch Teil von dieser Entwicklung von einem Diabetes. Der HOMA-Index, der wäre aber schon stark erhöht. Also der wäre schon deutlich erhöht. Ne? Aber HbA1c und nüchtern Glukose sind wahrscheinlich beide noch normal. Und erst dann so 1 bis 3 Jahre vor der Diagnose, wo man dann schon relativ spät auch in der Diagnostik ist, würde der HbA1c dann mal über 6 steigen, wäre dann halt wahrscheinlich 6,1, 6,2. Die nüchtern Glukose beginnt dann auch zu steigen, einfach weil in der Nacht diese Regulation nicht mehr gut funktioniert. Dann ist es wirklich kurz vor knapp, und wenn rein diagnostisch der HbA1c dann 6,5 und darüber ist, dann hat man wirklich einen Diabetes. Und ich glaube, das Höchste, was ich an HbA1c mal gesehen habe, waren 13%. Auf der anderen Seite habe ich aber auch niemanden bis jetzt gesehen mit dem HbA1c von unter 4. Das ist auch was ich in keinem einzigen, HbA1c wird ja häufig ist standardmäßig ja auch normal, einfach mitbestimmt.
Ne? Das ist nicht normal.
Genau, also es gibt da dann schon noch einen unteren Bereich, wo man sagt, so rund um 5 wäre super, aber es muss halt jetzt auch nicht 3,5 oder so sein.
Ja.
Ne? Weil man braucht ja Blutzucker im Blut, damit man leistungsfähig ist und damit auch Energie praktisch transportiert werden kann. Das heißt, es ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber wie bei den Antioxidantien, also bei oxidativem Stress, man braucht ein bisschen, aber halt nicht zu viel.
Ja. Ja,
das ist am Ende der Mechanismus dahinter. Was man sich vor allem beim HOMA-Index und beim HbA1c noch anschauen sollte, ist die sogenannten Confounder. Und das sind Umstände, die diese Werte verfälschen. Und das sind beim HbA1c eigentlich eine ganze Menge. Ne? Wenn man gewisse Arten von Blutarmut hat, zum Beispiel eine Eisenmangelanämie. Ne? Bei einer Eisenmangelanämie hat man einen niedrigen Hämatokrit, das heißt, man hat weniger rote Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen, die man hat, die sind auch ein bisschen kleiner als normale Blutkörperchen zum Beispiel wären. Das heißt, wenn jemand einen Eisenmangel hat, da sind eben Frauen mit einer starken Menstruation, da sind Frauen, die eine Regelblutung haben, das sind Leute, die sich vegan auch ernähren, einfach weil pflanzliches Eisen so viel schlechter bioverfügbar ist, oder häufig natürlich auch ältere Menschen, die haben einen falsch hohen HbA1c, das heißt, vor allem bei älteren Menschen oder bei Menschen, die in diese Gruppen reinfallen, auch immer mal den Eisenspiegel checken und schauen, ob man nicht eine Eisenmangelanämie hat, weil dann kann man den HbA1c eigentlich nicht verwerten, weil er falsch hoch ist. Also da einfach dran denken. Dann gibt es auch viele Erkrankungen von den roten Blutkörperchen beziehungsweise Erkrankungen vom Hämoglobin. Die sind jetzt in unseren Breitengraden gar nicht so stark verbreitet. Auch die können den HbA1c falsch niedrig erscheinen lassen, wenn man zum Beispiel eine Alpha- oder Beta-Thalassämie hat, ne? Oder eine Sichelzellanämie. Da kann es nach oben und nach unten gehen. Das einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, falls jemand eine von diesen Erkrankungen hat, ist nicht unfassbar häufig, vor allem nicht in unseren Breitengraden, ist vor allem im Mittelmeerraum oder südostasiatisch oder afrikanische Bevölkerung, dann einfach daran denken, dass das ein Grund sein könnte, wieso man den HbA1c nicht so verwerten kann, einfach beim Arzt oder bei der Ärztin des Vertrauens dazu sagen. Wenn man eine Eisensubstitution bekommt, also eine Eisen über die Vene, über eine Infusion zum Beispiel, dann kann das den HbA1c senken, ohne dass sich aber die Blutzuckerkontrolle verbessert, weil der Körper dann mehr von diesen roten Blutkörperchen frisch produzieren kann, und entsprechend wird dann auch dadurch der HbA1c so ein bisschen verwässert, weil in sehr kurzer Zeit sehr viele neue rote Blutkörperchen produziert werden und die aber natürlich nicht so schnell verzuckern bzw. glykieren. Das heißt, das hat dann so einen Verdünnungseffekt. Das Gleiche natürlich, wenn man eine Bluttransfusion zum Beispiel bekommt. Ne? Und das hat am Ende alles den Hintergrund, wenn irgendwas mit den roten Blutkörperchen nicht stimmt, dann kann das auch den HbA1c verfälschen, weil der HbA1c schlichtweg an den roten Blutkörperchen gemessen wird. Beim HOMA-Index gibt es auch ein paar Confounder, also auch ein paar, ich sage jetzt mal, Umstände, die dafür sorgen, dass man den nicht so gut verwerten kann.
Ja, der HOMA-Index ist so ein bisschen, und das hängt jetzt eigentlich wiederum vor allem natürlich auch am nüchtern Insulin, bisschen auch an der nüchtern Glukose, aber hauptsächlich am nüchtern Insulin, ist einfach das Problem, dass es gibt so ein paar Lifestyle-Faktoren, die halt einfach Blutglucose bzw. Insulinspiegel einfach beeinflussen können. Ne? Es kann einerseits sein, dass man ein krasses Stressniveau gerade hat, aus irgendeinem Grund, ne, dann geht der Insulinspiegel auf jeden Fall hoch, und aber gleichzeitig auch das nüchtern Glucose geht hoch und deswegen geht auch reaktiv der nüchtern Insulin hoch. Das heißt, da hat man auf jeden Fall eine Verfälschung dann drin, dann aber am Ende verursacht durch das Insulin, weil das einfach vermehrt ausgeschüttet werden muss. Es kann auch sein, dass es bei Frauen vor allem relevant, in welcher Zyklusphase es abgenommen wird. Ne? Es kann sein, dass in der Lutealphase einfach der Blutzucker bzw. das Nichtinsulin so ein bisschen erhöht ist. Darauf halt einfach achten. Es gibt eigentlich bei Frauen nur einen sehr kurzen Zeitpunkt, wo man solche Sachen abnehmen sollte, gerade wenn es um hormonelle Themen geht. Da auf jeden Fall einfach mit einem Gynäkologen dann drüber sprechen. Man sollte, wie gesagt, sehr stark darauf achten, dass er nüchtern ist. Wenn man nicht nüchtern ist, ist es auf keinen Fall verwertbar. Dann braucht man das eigentlich gar nicht mehr anschauen. Anderes Thema ist Schlafen. Wenn man wirklich schlecht geschlafen hat die Nacht davor, dann wird auch der Hungerindex ausbrechen. Vor allem wieder auch durch Insulin bedingt, weil einfach der Körper wiederum auch in einem eher akuteren Stresszustand ist. Man kennt das, wenn man super schlecht geschlafen hat, dann ist man irgendwie so ein bisschen unausgeglichen, hat vielleicht auch ständig Lust auf Snacks und so. Und das ist genau dieser Insulinspiegel, der die ganze Zeit so ein bisschen wie so ein Ping-Pong hoch und runter geht, ne? Also das ist auf jeden Fall auch relevant. Wenn man es am Tag davor, keine Ahnung, einen Halbmarathon gelaufen ist oder einen Marathon, dann wird man auf jeden Fall auch ein Problem haben oder ein sehr intensives muskuläres Workout gemacht hat. Das kann den auch ein bisschen entgleisen, ne? Den Homa-Index. Also ihr seht schon, das sind unfassbar viele verschiedene Themen, so Lifestyle-Themen, die dann am Ende damit reinspielen und eigentlich das halt unverwertbar machen. Das heißt, man sollte eigentlich einfach nur gucken, okay, ist man an dem Tag, ist man halbwegs fit, fühlt sich nicht schlecht oder so. Und dann, vielleicht sollte man auch idealerweise am Tag davor einfach mal ein bisschen Ruhe geben. Und wenn man das beachtet, dann wird der Homa-Index auf jeden Fall der beste Wert sein.
Genau. Es gibt was, was eigentlich sogar noch ein bisschen sensitiver ist als den Homa-Index. Und das wäre der orale Glukosetoleranztest tatsächlich.
Ja.
Den wir ja auch erst vor wenigen Wochen mal gemacht haben. Ich bin schon auf die Ergebnisse sehr gespannt.
Ich auch.
Und was man da im Grunde macht, man nimmt Blut ab, dann trinkt man direkt nach der Blutabnahme eine Menge Glukose.
75 Gramm
direkt in so einem, also ein bisschen im Wasser aufgelöst. Das ist sehr, sehr süß.
Ja.
So ein bisschen, als ob man sehr, sehr hochkonzentriertes Sirup trinken würde. Dann misst man einmal nach einer Stunde und dann nochmal nach 2 Stunden. Und dann schaut man, wie stark sich die Glukose verändert hat. Das ist auch ein sehr guter Test für den Körper, um den Insulin-Response zu sehen.
Ja.
Also wie schnell schafft es der Körper, diese krasse Menge an Glukose direkt wieder zu senken und in den normalen Bereich zu bringen. Dann würde sicher der Homa-Index kommen, beziehungsweise auch einfach das nüchtern Insulin und dann die nüchtern Glucose und dann auch noch der HbA1c. Das ist so in den Leitlinien sicher noch nicht angekommen. Ich denke, dass es auch irgendwann in den Leitlinien ankommen wird, vor allem wenn es um diese sehr, sehr frühe Diagnostik geht. Grundsätzlich macht es aber auch immer Sinn, beide Werte zu bestimmen. Also HbA1c und Homa-Index. Das ist auch einfach deshalb spannend, weil ein HbA1c unter 5, zum Beispiel, weil wir ja auch vorher über diese Normalbereiche geredet haben, der Sweet Spot ist immer zwischen 5,0 und 5,4, würde ich sagen. Und unter 5 kann das schon auch mal ein Hinweis sein, dass man vielleicht irgendwo auch eine Blutung hat.
Hm.
Ne? Weil dann, also wenn man rote Blutkörperchen verliert, eine Blutung, das haben sehr, sehr viele Leute auch im Magen oder im Darm, weil sie vielleicht irgendwo ein Geschwür oder eine Entzündung haben, auch einfach eine kleine Blutung, das macht sich nicht immer sofort erkennbar, aber wenn man da dauerhaft Blut verliert, dann kann es auch den HbA1c falsch niedrig erscheinen lassen, weil man ja eben immer auch was von diesen gezuckerten Blutkörperchen verliert und der Körper dadurch eine höhere Neuproduktion einfach anstreben muss. Also da sollte man dann auch an andere Erkrankungen denken.
Würde man dann aber auch im Blutbild natürlich sehen, dass tendenziell eine Anämie vielleicht sogar forscht.
Entweder eine Anämie oder man würde sich zumindest die Retikulozyten auch anschauen, ne?
Ja.
Damit man weiß, wie viel auch tatsächlich, also Vorläuferzellen von den roten Blutkörperchen, damit man auch weiß, wie viel nachproduziert wird. Also da macht schon Sinn, dass man sich ein paar verschiedene Werte auch anschaut, wenn der HbA1c mal unfassbar niedrig sein sollte. Ne? Deswegen, wie gesagt, ich habe noch nie eine 3 vorne gesehen und in den allerseltensten Fällen mal eine 4,8 oder 4,9. Das ist jetzt wahrscheinlich auch noch alles total fein, aber wenn es jetzt 4,4 oder 4,5 ist, dann darf man schon auch mal ein bisschen weiterdenken und hinterfragen, ob es vielleicht auch eine andere Erkrankung gibt, die da dahinter steckt. Und dann hat zumindest die Vorsorge im Rahmen von der Blutzuckerkontrolle dazu geführt, dass man am Ende vielleicht noch auf was anderes draufgekommen ist, was man sonst nicht gesehen hätte. Beim HOMA-Index selber, da sagt man, ein idealer Wert ist unter 1. Also normal ist es im Grunde bis 1,5, ja. Aber optimal wäre es unter 1. Und dann gibt es noch diesen Graubereich, ne, mit dieser frühen Insulinresistenz ist 1,5 bis 2,5. Eine manifeste Insulinresistenz wäre es ab 2,5 und eine schwere Insulinresistenz wäre es dann jenseits von einem Wert von 4. Also gibt auch 5 und 6 und höher. Das ist dann natürlich bei Leuten, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten auch einen manifesten Diabetes haben. Aber einfach so als wichtigen Wert im Kopf behalten, im Idealfall soll es einfach unter 1 sein. Und dann ist man da sehr, sehr gut unterwegs und hat auf jeden Fall noch kein Risiko, auch irgendwann mal eine Insulinresistenz zum Beispiel zu entwickeln. Das einfach mal im Hinterkopf behalten. Bei der nüchternen Glucose hatten wir eh schon gesagt, ne, im Idealfall unter 100 oder 96, das ist je nach Labor so ein bisschen verschieden. Wir reden da immer von Milligramm pro Deziliter, gibt nämlich auch Nanomol pro Liter, aber Milligramm pro Deziliter ist bei den allermeisten Laboren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicher der Standardwert. Und im Idealfall liegt man irgendwo, also normal ist bis 100, optimal wäre irgendwo im Bereich von 70 bis 90. Ne? Da will man eigentlich liegen, wenn man eine möglichst gute Voraussetzung für ein gesundes, langes Leben, sage ich mal, haben möchte. Bei den Confoundern hatten wir schon gesagt, also das einfach im Hinterkopf behalten. Es gibt bei HbA1c, es gibt beim HOMA-Index schlichtweg Sachen, die den Wert auch verfälschen können. Deswegen nie auf einen einzelnen Wert verlassen, sondern das auch immer noch mal checken. Ne? Einfach noch mal, wenn ich jetzt einen HOMA-Index von 1,7 haben würde und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, dass ich jetzt aufgrund von meiner Ernährung, von meinem Lebensstil einen erhöhten HOMA-Index habe, dann einfach noch mal checken, ein paar Wochen später, schauen, dass man eben nicht einen krassen Stress vorher hat, dass man auch eine nicht zu lange Fastenperiode macht. Man sagt so 8 bis 12 Stunden nüchtern ist super, alles was über 14 bis 16 Stunden hinausgeht, ist wiederum nicht gut. Ne? Weil dann wird eben wieder vom Körper selber autonom der Glukosespiegel reguliert. Und dann kann zum Beispiel auch ein HOMA-Index verfälscht werden. Also da, ja, wie gesagt, einfach drauf achten, vorher gut schlafen. Und dann kann man den Wert auch interpretieren. Und man sollte ohnehin alles im Leben mindestens 2-mal messen. Auch damit man schauen kann, ob es da über die Zeit hinweg eine Dynamik gibt oder nicht. Was auch eine sehr häufige Frage ist, ist, ob nicht ohnehin einfach jeder über die Zeit hinweg so ein bisschen insulinresistent wird.
Ja, also jein. Also wahrscheinlich fast jeder so ein bisschen, ne? Aber das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass es ein unbedingtes Must ist, sondern tatsächlich einfach Lifestyle-bedingt zusammen. Also es ist auf jeden Fall möglich, auch sehr alt zu werden, ohne dass man insulinresistent wird. Aber dann muss man sich halt auch, ich sag mal, anders ernähren als die meisten. Ne? Das ist einfach so. Also am Ende, du willst halt dich nicht prozessiert ernähren, du willst möglichst Kohlenhydrate einfach ein bisschen darauf achten, dass es, wenn dann auch komplexe Kohlenhydrate sind, also einfach die ganzen klassischen Ernährungstipps, die man immer so hört, wenn du die sauber umsetzt und nichts Verrücktes machst die ganze Zeit oder halt auch dich selber auch nicht verrückt machst mit irgendwie den wildesten Ernährungsformen, dann wirst du da relativ gut bei rauskommen. Und dann kann man eben tatsächlich auch nicht insulinresistent im Alter sein. Das ist absolut, absolut realistisch. Ja. Aber trotzdem werden es die meisten, muss man auch dazu sagen.
Ne? Ja, sehr, sehr, sehr beunruhigend war auch eine Studie, die ist die Studie selber, die ging über 21 Jahre, ist aus der NHANES-Datenbank, das ist so eine riesengroße Datenbank aus den USA. Und da hat man sich im Zeitraum von 1999 bis 2020 angeschaut, wie sich der Anteil an Hyperinsulinämie, also von Personen, die einen hohen Insulinspiegel haben im Blut, ohne einen Diabetes zu haben. Und das hat man sich speziell bei Jugendlichen angeschaut. Und 1999 ist dieser Anteil bei 15,2% gelegen und 2020 waren es schon 21,5%. Wohlgemerkt bei nicht-diabetischen Jugendlichen, also solchen, die eigentlich noch als stoffwechselgesund gelten würden. Ne? Und Jugendliche sind ja jetzt nicht 60. Also das ist schon krass, ja, dass mehr als jeder fünfte Jugendliche schon ein Problem mit der Insulinregulation eigentlich hat.
Ja, was man natürlich da beachten muss, ich meine, klar, die Jugendlichen werden auch immer dicker, ne? Also das ist ja auch ein Fakt, was man auch epidemiologisch sieht, dass Menschen einfach oder junge Menschen einfach immer mehr Probleme auch mit Übergewicht haben. Und das hängt halt auch irgendwie miteinander zusammen. Ne? Und ab dem Moment, wo du dann auch diesen höheren Insulinspiegel einfach nativ hast, wirst du dir auch unfassbar schwer tun, einfach wiederum abzunehmen, weil Insulin halt auch dafür sorgt, dass das Fett sich absetzt, ne? Und tatsächlich gespeichert wird. Das heißt, das hängt halt dann schon irgendwie auch logisch alles zusammen. Ne? Das ist eigentlich nicht überraschend, aber es ist trotzdem crazy, dass es halt auch immer schlechter wird. Ne?
Und das Wichtigste ist ja, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, wir haben jetzt immer über Ernährung geredet und Fett und Co., aber dass der über diesen Prozess, über die Zeit hinweg, also dass mit dem Alter die Leute mehr Insulinresistenz haben oder dass es sich zumindest so anfühlt, dass irgendwann jeder insulinresistent wird, da ist die Ernährung nur ein Grund dafür, sondern vor allem der Verlust von Muskelmasse. Weil Muskelmasse, darf man nicht vergessen, schaut nicht nur schön aus, wenn man viel davon hat, sondern es ist auch ein unfassbar großes stoffwechselaktives Organ am Ende, ein Muskel. Ne? Da wird sehr, sehr, also der Großteil vom Blutzucker, also von der Glucose, die nach dem Essen ins Blut gelangt, die kommt in den Muskel, 80% davon. Ne? Wenn du jetzt viel Muskulatur hast, du die auch regelmäßig bewegst, nicht den ganzen Tag sitzt, sondern dich bewegst, ins Fitnessstudio gehst, schwimmen gehst, Radfahren, laufen, dann wird natürlich diese Glucose auch tatsächlich verbraucht. Ne? Und dann bleiben die Muskeln immer sensitiv auf Insulin, weil sie ja ständig auch diese neue Glucose brauchen. Das heißt, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig auch Bewegung, und bei Bewegen meine ich halt eben nicht nur spazieren gehen, sondern tatsächlich auch dieses Krafttraining im Alter wird, damit man überhaupt seine Muskelmasse dann auch halten kann. Und das ist sicher auch ein Grund für diese eigentlich besorgniserregende Zunahme bei den Jugendlichen. Auf der anderen Seite gab es auch eine coole japanische Studie, wo rausgekommen ist, dass pro 1% höherem Beinmuskelmasseanteil, also je mehr du Muskelmasse in den Beinen hast, also pro Prozent mehr, hast du ein um 12% niedrigeres Risiko, Insulinresistenz zu entwickeln.
Okay.
In einem Zeitraum von 2 Jahren. Also es heißt am Ende auf jeden Fall eine Menge Squats machen. Ne? Das gilt natürlich nicht nur für Beinmuskelmasse, sondern natürlich auch für den Oberkörper und für Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur, weil das natürlich auch sehr große Muskelgruppen sind. Und was wir, glaube ich, am Ende damit sagen wollen, ist, dass es ist kein Problem des Alterns, dass man insulinresistent wird, sondern es ist eigentlich ein reines Lifestyle-Problem.
Ja.
Weil man sich weniger bewegt, weil man weniger Muskelmasse hat, weil man sich schlechter ernährt, mehr sitzt und so weiter und so fort. Das ist schlichtweg sehr, sehr wichtig. Und beim Thema Reversibilität, das ist ja auch was Hoffnung macht im Grunde. Also wir wissen, der Anteil an Insulinresistenten ist unfassbar hoch, fast schon die Hälfte der Bevölkerung. Ne? Aber auch die Hälfte von der Hälfte könnte es eigentlich einfach schaffen, diese Insulinresistenz wieder umzukehren und wieder zu einer Stoffwechselgesundheit zurückzukehren. Und das ist ja eigentlich schon schön.
Also ich würde es einfach mal so behaupten, dass jeder, der noch eine funktionierende Bauchspeicheldrüse hat, also die kann noch Insulin produzieren, dass jeder seinen Diabetes dann auch rückgängig machen kann oder seine Insulinresistenz rückgängig machen kann. Ne? Also es ist natürlich, was man da noch wissen muss, ab dem Moment, wo man einen Diabetes hat und den dann über mehrere Jahre hat, das führt dazu, dass einfach die Bauchspeicheldrüse die ganze Zeit im Overdrive ist. Und irgendwann kann die nicht mehr, die ist dann einfach kaputt, ne? Und dann stößt sie auch nichts mehr aus. Aber das dauert schon viele Jahre. Also da muss man schon lange echt nicht gut beieinander sein, ne? Und solange die aber noch funktioniert, ist es eigentlich alles reversibel und rückkehrbar. Und eigentlich nur eine Frage davon, wie ambitioniert man an die Sache rangeht. Und das ist halt tatsächlich in vielen Fällen dann nicht so, dass man ambitioniert rangeht. Was dann häufig gemacht wird, ist, dass dann irgendwann sogar Insulin gegeben wird, was das Problem eigentlich eh nur noch verstärkt. Das heißt, das bringt dann am Ende eigentlich, bringt alles nur in die andere Richtung und du hast immer weiter ein Insulinproblem, immer weiter Gewichtsprobleme. Also das heißt, da willst du eigentlich niemals in diese Situation kommen. Du willst eigentlich immer möglichst davon runterkommen, auch wenn das ab dem Moment, wo du es mal gestartet hast, unfassbar schwierig ist. Also würde ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber auf jeden Fall, du kannst es theoretisch wunderbar schaffen. Und das sagen auch die Zahlen. Also man schafft innerhalb von 12 Monaten, schafft man 46% von Diabetikern in einer Studie, die jetzt gemacht wurde, schafft man 46% von diesen Menschen tatsächlich einfach aus dem Diabetes wieder rauszubringen. Ne? Also das ist wirklich crazy. Es sind nur 12 Monate. Es ist nur ein Jahr. Die waren wahrscheinlich schon jahrelang gefangen in dieser, ich sag mal, metabolischen Krankheit. Und sind nach einem Jahr wieder gesundet und dann wahrscheinlich auch viel weniger Gewichtsprobleme, viel weniger generell metabolische, kardiovaskuläre Probleme, die irgendwie halt damit kommen. Ne? Also das ist schon beeindruckend, wenn man sich das mal vor Augen führt.
Ja, bei einer sehr, also wenn ich jetzt in einem Stadium bin, wo nur mein HOMA-Index erhöht ist, dann schaffen es eigentlich, also praktisch 100%, ja, das noch rückgängig zu machen.
Ne? Also sollten, theoretisch. Schaffen, genau, also, ist was anderes.
Aber, nee, ich sage ja, eigentlich wäre es bei fast allen Menschen, die schon einen erhöhten HOMA-Index haben, wieder möglich zurückzukehren, wenn der HbA1c jetzt, sage ich mal, noch relativ normal ist. Ja. Wenn ich einen Prädiabetes habe, das heißt, ich bin schon in dem Bereich so 6,0 bis 6,4, 6,5 beim HbA1c oder so bei 2,5 beim HOMA-Index, dann ist es so, dass es noch gute zwei Drittel schaffen, mit sehr viel Konsequenz das noch umzukehren. Also ein Drittel schafft es dann schon nicht mehr. 60-80% in etwa können es noch schaffen, wenn sie wirklich konsequent auf Kalorienreduktion achten, Gewichtsabnahme achten und so weiter und so fort. Wenn ich dann schon einen Frühdiabetes habe, das heißt, ich habe einen Diabetes, aber halt erst seit ein paar Jährchen, dann kann es auch immer noch die Hälfte schaffen, wenn sie konsequent bei der Gewichtsabnahme sind. Das ist, glaube ich, heutzutage und Anführungszeichen sehr viel einfacher möglich, dank Ozempic, Wegovy und Co., also schlichtweg aufgrund von diesen ganzen GLP-1-Agonisten, die diese Gewichtsabnahme einfach so stark unterstützen können. Und wenn man dann aber schon wirklich lange Diabetes hat, so 5 Jahre und länger, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Dann kommt man wahrscheinlich aus diesem Teufelskreis nicht mehr ganz raus, einfach weil die Bauchspeicheldrüse schon so erschöpft ist, dass ich das nicht mehr auch bei perfekten Ernährung nicht mehr selber regulieren kann. Dann kann man zwar immer noch seine Werte ein bisschen verbessern und schauen, dass man von den Medikamenten, die man nimmt, nicht zu viel nimmt. Aber am Ende ist man dann schon so ein bisschen gefangen. Aber wie gesagt, es in jedem von diesen Stadien, die ich gerade aufgezählt habe, lohnt es sich noch, seinen Lifestyle umzustellen und vor allem auch viel Krafttraining zu machen und auf Muskelaufbau zu setzen, weil das ist am Ende wie ein metabolischer Schwamm, der die ganze Glucose aufsaugt und dann auch verstoffwechselt. Und dann hat sie keine Möglichkeit, alle anderen Bereiche im Körper irgendwie kaputt zu machen. Ne? Und von Haut bis Gefäße bis Gehirn und so weiter und so fort, das einfach alles sozusagen in die Tonne zu treten. Und das ist sehr schön dran. Da sollten eigentlich allen, die heute zuhören, auch ein bisschen Hoffnung machen. Ja. Weil mit diesen 4 Stadien ist eigentlich 100% der Bevölkerung abgedeckt. Und egal, wo man ist, lohnt es sich auf jeden Fall, da noch Gas zu geben und gewisse Schwerpunkte zu setzen. Wie sollte man das jetzt in der Praxis machen? Wenn ich will jetzt Vorsorge machen, ich habe jetzt vielleicht noch, also zumindest nicht wissentlich, ein Zuckerproblem. Und wie sollte ich da in der Praxis vorgehen?
Ja gut, also ich meine, wenn du jetzt erstmal noch nichts wissentlich hast, wäre es natürlich sinnvoll, dass du einfach regelmäßig mal eine Blutabnahme machst. Und wenn es auch nur alle 2 Jahre ist, aber mal eine saubere Blutabnahme zu machen. Und jetzt genau bezogen eben auf das sind eben diese Werte, die wir angesprochen haben, wichtig. Es kann auch Sinn machen, dass man dann gegebenenfalls nochmal ein Lipidprofil dazu macht, einfach um auch nochmal zu sehen, okay, wenn ich einen höheren Insulinspiegel habe, wie wirkt sich das auch auf meinen restlichen Lipidstoffwechsel aus? Also alles, was irgendwie mit Cholesterin zu tun hat und Triglyceriden, ne? Das macht auf jeden Fall nochmal Sinn, das mitzumachen. Aber wie gesagt, es geht einfach darum, es regelmäßig zu messen und im Verlauf halt einfach zu beobachten. Und auch jeder, der super gesund ist, sollte das einfach auf jeden Fall mal zumindest alle 2 Jahre machen, ne? Und einfach gucken, okay, wo stehe ich und wie entwickelt sich's über die Zeit, ne? Weil das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass das einfach so unfassbar schleichend ist und es sein kann, dass du super lange gute Werte hast und dann ändert sich irgendwas. Und es gibt dann auch wiederum Szenarien, wo Leute wirklich autoimmun erkranken und das in die Bauchspeicheldrüse einfach nachlässt. Das kann es natürlich auch noch sein. Aber per se, es macht einfach Sinn, da dran zu bleiben, weil ist einfach ein Prozess ist, der sehr viele Jahre dauert, ne? Und nicht einfach so von einem Tag auf den anderen kommt, sondern du kannst es eigentlich sehr gut tracken und sehen, okay, wie entwickelt sich beispielsweise mein Nüchterninsulin über die Jahre? Und dann wirst du schon sehen, okay, irgendwie geht das gerade in die falsche Richtung. Vielleicht muss ich mich jetzt mal ein bisschen enger an die Leine nehmen, ne? Und einfach ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen meine Ernährung umstellen, gegebenenfalls sportlich noch nachlegen. Und dann wird das auch wieder besser. Auch ein großes Thema Schlaf ist dann auch noch ein Thema, was man an sich ja angehen könnte. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss nur wissen, dass das Problem halt auch einfach da ist. Ne? Und ich glaube, das ist der größte und wichtigste Faktor. Und da willst du auf keinen Fall in die Situation kommen, dass dieses Problem überhaupt entsteht. Weil wir haben gelernt, es wird immer schwieriger, da rauszukommen, je später du es merkst.
Was sicher dann auch noch unterstützen kann, ist, wenn Jetzt gehen wir mal davon aus, die Werte sind soweit alle fein gewesen. Ne? Das heißt ja, dass man entweder noch sehr jung ist oder auch sehr viel richtig gemacht hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ist sicher auch ein CGM, ein Continuous Glucose Monitor. Warum das jetzt weniger weniger konkret wegen dem einzelnen Blutzuckerprofil, sondern vielmehr wegen der Reaktion auf gewisse Nahrungsmittel, weil das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Da kann man sich mal 2 Wochen lang anschauen, bei welchen Nahrungsmitteln schießt meine Glucose durch die Decke. Die kann man dann sicher reduzieren oder ein bisschen weniger essen. Und weil das halt eben sehr individuell unterschiedlich ist, finde ich sowas schon mal ganz spannend. Kostet irgendwie 70 Euro, kann man sich heutzutage, ist auch für Nicht-Diabetiker mittlerweile zugänglich, kann man sich auch online bestellen und dann sowas auch einfach mal testen und ausprobieren und schauen, was da bei einem selber rauskommt und dann halt noch ein bisschen weiter optimieren und schauen.
Ja, es ist am Ende wie ein Coach, ne? Der halt einfach sagt, okay, das sollst du vielleicht nicht so häufig essen, das passt gut und das ist natürlich super hilfreich und das macht man einmal und hat man schon eine ganze Menge gelernt, ne? Und dann bist du schon mal gut aufgestellt.
Und wenn es um eine Intervention geht, sprich, ich habe jetzt eine Insulinresistenz, dann ist tatsächlich das Allerbeste, was man machen kann, auch besser als Ernährung, ist Bewegung. Ja. Also Bewegung ist auch viel effektiver, als wenn man jetzt einfach Metformin schlucken würde bei Prädiabetes. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr powerful, ne? Weil man seine Lifestyle-Interventionen schon mal effektiver als Medikamente in so Krankheitszuständen eigentlich schon, ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und der Hauptfokus liegt da vor allem auf Krafttraining. Also einfach Muskulatur aufbauen, diesen metabolischen Schwamm aufbauen, damit die Glucose wieder besser genutzt werden kann und dann ist man da sehr gut unterwegs. Bei der Ernährung, ganz klassisch, ich meine, von der Mittelmeerdiät haben eh schon viele gehört, ne? Das scheint immer noch positiv dafür zu sein, einfach wenig Fertigprodukte essen, wenig Zucker essen und Zucker ist ja praktisch überall drin, deswegen einfach mal anfangen, die Labels zu lesen. Das macht auf jeden Fall mal Sinn. Viel Protein essen, weil das sättigt besser und länger, als es Kohlenhydrate und Fette tun. Deswegen da auch einfach dran denken, diese Proteinziele, die kommen nicht von irgendwo her, sondern die haben schon ihre Berechtigung. Immer an Ballaststoffe noch denken und nicht einfach nur Protein, das vielleicht nochmal dazu gesagt. Aber wenn man die Ernährung in etwa so gestaltet, wie wir jetzt besprochen haben, sehr wichtig. Schlaf hattest du schon erwähnt, ne? Immer möglichst gleiche Zu-Bett-Geh-Zeit, gleiche Aufstehzeit und 7 bis 9 Stunden schlafen, dann ist man da sehr gut unterwegs, einfach weil das Cortisol im Rahmen bleibt. Cortisol bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Es ist Stressmanagement, chronischer Stress, sehr, sehr schlecht für die Insulinregulation. Und da wird man früher oder später auch sehr, sehr schnell in der Insulinresistenz dann auch einfach landen. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man auch schon sehr jung sehr viel Stress hat. Wenn man man beschleunigt dann einfach auf der Autobahn Richtung Diabetes, auf der man vielleicht eh schon unterwegs ist. Und das will ja auch eigentlich niemand wirklich machen. Und ansonsten Gewichtsverlust hatten wir eh schon besprochen, ne? Das ist die häufigste Intervention, um von dem Diabetes oder von dem Prädiabetes wieder in den Normalbereich zu kommen.
Ja, da kommen ja dann auch die GLP-1-Agonisten wieder ganz, ganz krass ins Spiel, ne? Die einfach extrem viele Leute auch mittlerweile aus dem Diabetes rausholen, ne? Weil du natürlich einen super schnellen Gewichtsverlust irgendwie hinbekommst. Und das am Ende auch ein ultra wichtiger Prädiktor ist und natürlich auch generell die Insulinresistenz einfach reduziert. Ne? Das heißt, du wirst einfach wieder empfänglicher für das Insulin, was ohnehin schon da ist. Und das ist mit dem Gewichtsverlust halt extrem potent. Und deswegen da in so einem Fall, wenn man wirklich, wirklich deutlich übergewichtig ist und schon merkt, es geht alles in die falsche Richtung, man hat schon alles probiert, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da gegebenenfalls sich auch mal in die Richtung zu informieren, um mit dem Arzt zu sprechen darüber, weil das kann sehr, sehr schnell sehr gut helfen und dich wieder auf den Status bringen, wo du insulinresistenztechnisch zumindest sehr gut unterwegs bist. Ja.
Das ist schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ich habe jetzt noch einen schönen Schlussfakt und zwar Insulinresistenz beginnt in der Regel mehr als 13 Jahre vor der Diabetesdiagnose, also eine unfassbar lange Zeit. Wenn man jetzt darauf wartet, bis sich der HbA1c ändert, verschenkt man schon sehr viel Zeit. Deswegen auch einfach mal das Gesamtbild sich anschauen mit nüchtern Glucose und nüchtern Insulin und auf jeden Fall mal messen. Diese beiden Werte, die ruinieren auch einen auch finanziell nicht, falls es jetzt mal die Krankenkasse nicht zahlen sollte. Auch ein Homa-Index, das ist alles sehr gut erschwinglich. Ich habe jetzt die Preise vom letzten Mal nicht mehr genau im Kopf, aber das ist auf jeden Fall was Zweistelliges gewesen. Ja. Deswegen manageable, wenn man das alle paar Jahre mal macht, um zu checken, in welche Richtung man da gerade unterwegs ist oder nicht unterwegs ist. Max, dir schon mal vielen Dank. Euch zu Hause auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es noch Fragen gibt, dann eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren auf Spotify oder YouTube. Wir schauen uns das an und machen dann sicher nochmal gemeinsam eine Fragen-Episode, um eure Fragen alle zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.
Danke und ciao.